Deep Banking, der Spezialisten-Podcast von Finanzszene.
Hallo und herzlich willkommen zu Deep Banking, dem Deep Dive-Podcast von Finanzszene. Mein Name ist Michael Hetzstück und ich darf heute frei von der Leber weg alles fragen, was uns und bestimmt auch Sie zu einem Thema interessiert, das Millionen von Menschen ab dem nächsten Jahr betreffen wird und eine Menge Akteure aus unserer Branche. Am 1. Januar soll das neue Altersvorsorgedepot starten und die Riester-Rente als staatlich gefördertes Instrument der privaten Altersvorsorge ablösen. Für Banken, Versicherer, Fondsgesellschaften könnte das ein Riesengeschäft werden, aber nur, wenn sie es schaffen, rechtzeitig mit einer stabilen Plattform und einem attraktiven Produktangebot an der Startlinie zu stehen. Ob das tatsächlich gelingen wird, daran mehren sich inzwischen die Zweifel und das sind viele gute Gründe für uns, das in unserem Podcast mal näher anzuschauen. Wie die Vorbereitungsarbeiten in der Finanzbranche laufen und welche Faktoren darüber entscheiden werden, welche Player diesen neuen Markt am Ende dominieren werden, das bespreche ich mit Thorsten Kussmanow, Head of Business Development Financial Services bei der MSG Banking AG. Herzlich willkommen zu Deep Banking, Herr Kussmanow.
Ja, guten Morgen, Herr Hetzstück. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Kussmanow, bei der Vorbereitung bin ich auf eine interessante Info gestoßen. Stimmt es tatsächlich, dass Ihr Haus für mehr als die Hälfte der Riester-Verträge die Zulagenverwaltung macht?
Ja, das stimmt. Wir haben mit der MSG Life ein Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der MSG Systems, die in ihrer Lebensversicherungssuite tatsächlich die Zulagenverwaltung parat hat, für die Riester-Themen sehr wichtig sind. Und diese läuft tatsächlich bei fast 70% der Riester-Verträge.
Dann haben Ihre Kollegen bestimmt schon ordentlich zu tun bei der Vorbereitung des Marktstarts der Altersvorsorgedepots. Ist es so?
Ja, wir haben da sehr, sehr reichlich zu tun, zumal völlig neue Player in den Markt eintreten. Das heißt, für meine Kollegen aus der Versicherungsbranche ist es jetzt völlig neu, dass natürlich Banken und Fondsgesellschaften dieses Thema jetzt auch bespielen. Und für die Banken ist es natürlich absolut neu, hier eine Zulagenverwaltung an ihre Depotwelt anzuschließen.
Mitte Juli hat die Süddeutsche berichtet, dass in der Finanzbranche ziemlich große Skepsis herrscht, ob der Startschuss für die Altersvorsorgedepots überhaupt wie geplant am 1. Januar fallen kann. Gehören Sie auch zu den Skeptikern, die das Datum kritisch sehen?
Skeptisch würde ich noch nicht sehen, aber es ist sehr eng. Das stimmt tatsächlich. Von den Vorbereitungen her ist es so, dass natürlich die Zulagenverwaltung eine wichtige Rolle auch schon am 1.1. spielt, aber sie nicht zwingend unbedingt schon alle Funktionen parat haben müssen. Dadurch, dass der Kunde die erste Zulage ja Ende 27, sprich mit seiner Steuererklärung 28, überhaupt beantragen kann, ist doch noch etwas Zeit, gewisse Bausteine auch im ersten Quartal noch nachzuziehen.
Wo liegen denn dann tatsächlich die Probleme, die dafür sorgen, dass dem einen oder anderen mulmig wird, ob man wirklich zum 1. Januar mit einer vollen Ausstattung am Start stehen kann?
Ja, Sie müssen ja zum 1.1. ein Produkt haben, was Sie quasi bei der ZFA auch anmelden müssen. Sie müssen sich registrieren, Sie müssen eben die entsprechende Nummer bekommen. Dann ist es wichtig, dass Sie dieses Produkt auf ihrer Webseite, in ihren Apps, in ihrem Vertrieb anbieten. Das heißt, sie müssen dieses Produkt konzipieren. Da sagt ja der Staat, es darf zwei Depots geben, zwei Varianten, das Basis-Standard-Depot oder dann noch ein flexibles Depot. Und hier ist die Herausforderung, dass man zum 1.1. tatsächlich zumindest das Produkt als Altersvorsorgeprodukt dann so anlegt, dass der Kunde es eröffnen kann, als Altersvorsorgeprodukt eröffnen kann und erste Schritte auch schon in der Zulagenverwaltung notwendig sind, die man eben dann dort an die ZFA melden sollte. Das sind so die wesentlichen Herausforderungen. Aktuell besteht eine der Hauptherausforderungen, wie bekomme ich heute Wertpapiersysteme und Zulagenverwaltung zueinander? Und das ist eins der hauptsächlichen Herausforderungen.
Ist das eine Neuerung im Vergleich zur Administration der Kundenverträge im Riester-Universum?
Ja, es ist tatsächlich eine Veränderung, dadurch, dass Sie jetzt hier ganz andere Zulagen beantragen. Was bedeutet, die Fördermechanik ist anders und dementsprechend ist eben über das Produkt schon heraus ist anders, weil es ja vorher keine Depots gab, keine Finanzmarktprodukte gab, sondern es gab ja hauptsächlich Versicherungsprodukte. Es gab einige Bankprodukte im Umfeld von Fonds und Sparen oder es gab Wohnriester im Bausparbereich. Und das ganze Thema wird jetzt anders gefördert und muss auch anders beantragt werden.
Wie kann es denn so komplex sein, wenn man in Anführungszeichen nur eine Depotfunktion einrichten muss und restlich Zulagenverwaltung und so ja doch relativ ähnlich laufen wird, zumindest von der Systematik her wie bei Riester?
Na, das Riester-Produkt, da muss ich aber zugeben, da bin ich jetzt kein Spezialist, das wären jetzt mehr meine Versicherungskollegen. Auch von der Wertpapierseite ist es erstmal so, dass sie recht haben. Man eröffnet relativ einfach ein Depot. Die Seite ist in Ordnung. Man wählt quasi seine Sparform, das heißt, welches Produkt ist es, ein Basisdepot, stellt die Bank, der Fondsanbieter entsprechend die Themen zur Verfügung. Das heißt, die Produkte haben eine Vorauswahl. Meist werden es wahrscheinlich zwei verschiedene Produkte sein. Einmal mehr rentenorientiert und einmal ein Stückchen weit mehr finanzmarktorientierte Produkte. In die kann ich dann reinsparen. Und in was on top kommt, ist jetzt eben die Beantragung. Also ich brauche eine spezielle Onboarding-Strecke für die Zulagenverwaltung, in denen ich alle meine persönlichen Daten eingeben muss, von Rentennummer, Steuernummer, also all diese Dinge müssen ja dort hinterlegt werden. Kindergeld, Förderung. Also es wird eine persönliche Onboarding-Strecke benötigt. Einmal, wie gesagt, auf der Wertpapierseite, dann eben in der Zulagenverwaltung. Und hier werden eben die wesentlichen Punkte eingegeben werden müssen, die eben mit Ihnen als Person zu tun haben. Dabei ist vor allen Dingen zu beachten, die ganze Förderung ist personengebunden. Die ist nicht familiengebunden. Das heißt, jede Person kann zwei Altersvorsorgedepots eröffnen, also zwei Produkte. Sie können auch ein Altersvorsorgedepot oder auch ein Versicherungsprodukt haben. Dann können Sie allerdings auch für Ihre Kinder, wenn Sie Kindergeldempfänger sind, bis zu 300 Euro Förderung gibt es ja dort, können Sie auch Produkte anlegen. Und dann haben wir ja noch im Laufe des Jahres hoffentlich das Thema der Frühstartrente. Das ist ja auch für die Kinder, ab 27 startet es erstmalig für Kinder im Alter 6 Jahre. Da fehlt aber noch die entsprechende Grundlage. Und hier sind eben notwendige Schritte über die Zulagenverwaltung zu beantragen. Und diese müssen halt in der Onboarding-Strecke eingegeben werden oder später im Kundenportal, falls Sie zum Beispiel Ihre Steuer-ID nicht parat haben oder eben auch Ihre Sozialversicherungsnummer nicht. Weil das ist ja nichts, was ich immer mit mir im Portemonnaie rumschleppe oder auf meinem Handy parat habe, sondern da muss ich dann eben tatsächlich auch in meinen persönlichen Unterlagen nachschauen.
Wie komplex ist es, das auf der IT-Seite vorzubereiten?
Das ist auf der IT-Seite gar nicht jetzt so spektakulär komplex, sondern ich muss im Grunde genommen auf der einen Seite die Zulagenverwaltung ist ein in sich, ich muss berücksichtigen, dass die Zulagenverwaltung ein in sich eigenes System ist, das wir als Software-as-a-Service-Lösung oder eben auch direkt on-premise anbieten. Hier muss die Zulagenverwaltung eigentlich nur auf die Bank, sagen wir mal, eingerichtet werden und dann quasi mit dem Banksystem konnektiert werden. Das ist eigentlich gar nicht von so großer Komplexität. Aktuell geht es eher dann darum, die Operationsprozesse drumherum aufzubauen. Das bedeutet, wie schaffe ich es, diese neue Produktwelt dann auch in meine Strukturen zu verankern? Das ändert ja auch ein kleines Stück weit das Target Operating Model. Ich habe andere Client-Service-Themen. Es wird einige sogenannte Edge-Cases geben. Das bedeutet, Sie haben einen hohen Business-Process-Aufwand. Also das ist eher das Thema, weniger jetzt die IT-Schnittstellen. Da würde ich sagen, das geht sogar relativ schnell.
Wir haben natürlich noch eine Herausforderung im Frontend. Man muss die Leute onboarden, man muss sie gewinnen, dann müssen diese ganzen Daten eingetragen werden. Das Produkt ist neu für die allermeisten Kunden, ja. Beziehungsweise ist es für alle neu, aber viele werden sich damit schwer tun, weil sie noch nicht in solchen Produkten investiert haben. Was für Herausforderungen sehen Sie denn auf dem Frontend-Bereich?
Da sehe ich sogar einen wesentlichen Faktor. Also das ist eine sehr gute Frage. Insofern, weil wenn man mal aus der Marktperspektive kommt, ich komme eigentlich eher sogar aus der Marktperspektive, heißt das, ich habe eine ganz neue Form der Customer Journey. Wenn der Kunde sonst üblicherweise zu einem Neobroker, einer Bank irgendwo geht, wo er sagt, ich möchte heute ETF sparen machen, legt er relativ einfach ein Depot an. Jetzt beschäftigt er sich aber mit was ganz Neuem. Er beschäftigt sich mit Altersvorsorge. Und das bedeutet, ich muss ihn ganz anders abholen. Es ist ein ganz anderer Onboarding-Prozess, weil ich ihm ja im Grunde genommen an einigen Stellen andere Fragen stelle. Nämlich, möchtest du zum Beispiel deinen Alt-Riester übertragen oder hattest du bisher überhaupt einen Riester-Vertrag? Möchtest du dann eventuell deinen Alt-Riester-Vertrag übertragen? Also diese Kapitalübertragung, nicht den Vertrag an sich. Möchtest du den machen? Möchtest du einfach nur so ein Produkt eröffnen? Möchtest du die Standardvariante haben? Möchtest du die Flex-Variante haben? Weil die Standardvariante ist ja staatlich vorgegeben, mit 1% zu deckeln. Bedeutet, hier ist die Flexibilität der Produkte etwas eingeschränkter. In der Flex-Variante gehe ich ja davon mehr also vom Kapitalmarktgedanken mehr her. Bedeutet, ich habe eine Einschränkung in den Produkten. Das heißt, die Auswahl wird kleiner sein und natürlich so, dass die Bank quasi natürlich kostendeckend hier ein Angebot machen kann. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Flex-Produkte. Das heißt, hier hat der Endkunde eine größere Auswahl, weil er hier auch in seinen Risikoklassen eingeteilt wird und dann auch entsprechend Produkte auswählen kann. Und das alles muss ich im Grunde genommen über meine Customer Journey aussteuern. Ich werde im Grunde genommen den Kunden wesentlich stärker guiden müssen in seinen Dingen. Er wird einfach Fragen haben. Er wird dann Fragen haben, wie funktioniert dieses Thema mit der Zulagenbeantragung, weil auch das ist ja für ihn ein neuer Prozess im Onboarding-Bereich. Und hier gibt es Ideen auch von unserer Seite wesentlich stärker auch ein Stück weit, wie sagt man immer, Wissensvermittlung voranzubringen, also vielleicht auch KI-basierte Wissensvermittlung einzusetzen, um Fragestellungen zu haben. Ich kann zum Beispiel interessante Rechner aufbauen, indem ich sage, wie viel Geld möchtest du denn anlegen? Also wir reden ja von der Höhe 6.840 Euro, die pro Depot pro Jahr ja möglich sind. Aber es geht auch um den Förderfaktor 1.800 Euro. Also da spielen sich ja so ein paar Dinge ab. Dann gibt es diese Steuerfreiheit, das Thema steuerfreies Baugeld entnehmen später. Also da gibt es ja doch eine Menge Fragestellungen, die ich in der Customer Journey aussteuern muss. Und das versuchen wir auch in unseren Beratungsgesprächen darzulegen. Das heißt, wir versuchen nicht nur von der technischen Seite zu kommen, sondern eben auch zu sagen, man muss schon daran denken, während des Onboardings eben an kundenzentrierte Lösungen sich daran zu hangeln und nicht einfach zu sagen, hier ist ein neues Produkt und das ist schon relativ einfach zu eröffnen, sondern man muss hier den Kunden sehr stark unterstützen, weil die Kunden natürlich auch im Hinterkopf noch haben, dass Riester ja jetzt nicht so ein großer Erfolg für sie war. Also es gibt viele, die sehr frustriert in diesem Thema waren und jetzt muss man eigentlich Motivation schaffen, dass die Leute hier wirklich in dieses neue Thema einsteigen, weil ich glaube daran, dass das eine Erfolgsgeschichte wird.
Das, was dieses Geschäft ja auch für die Anbieter wahrscheinlich zu einer Erfolgsgeschichte machen wird, ist, dass wenn man die Leute erstmal drin hat in diesem Depot, ist das Ganze ja darauf angelegt, dass sie teilweise auf Jahrzehnte hinaus sehr regelmäßig in den gleichen Schritten dieses Depot besparen und man eben eine sehr lange Strecke hat, in denen man Gebühreneinnahmen erzielen kann. Diese ganzen Aufwände, über die wir jetzt gesprochen haben, ist das ein Einmalaufwand, der zum Start des Projekts gemacht werden muss? Und dann läuft es im Prinzip viele Jahre die Plattform ohne großen Änderungsbedarf hinten raus durch? Oder erwarten Sie, dass man auch während der Laufzeit dieses Projekts nach 2, 5, 10 Jahren weiterhin größere IT-Ausgaben, Anpassungsausgaben haben wird auf Anbieterseite?
Also ausnahmsweise würde ich sagen, ist die gute Nachricht, ich würde davon ausgehen, dass es jetzt erstmal keine weiteren größeren IT-Ausgaben notwendig macht. Es wird wahrscheinlich immer wieder natürlich Release-Anpassungen geben. Sie haben jetzt über einen sehr langen Zeitraum gesprochen. Wir wissen, dass in der IT-Welt 10, 20 Jahre eine Riesenzeit ist, vor allen Dingen in der heutigen Zeit mit dem ganzen Thema KI, wo wir wissen, dass die Zyklen, auch Hardware-Zyklen, all diese Dinge mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit sich bewegen. Dann kommt es natürlich darauf an, habe ich eine On-Premise-Lösung, möchte ich mittelfristig auf eine Software-as-a-Service-Lösung, also möchte ich weg von der klassischen Welt hin, vielleicht zu einer Cloud-basierten Welt. Also gibt es schon noch so ein paar Dinge, die im Hintergrund wahrscheinlich auch ablaufen. Das liegt dann aber je nachdem an der IT-Strategie des jeweiligen Hauses. In dem eigentlichen Thema an sich passiert erstmal nichts, weil es ist auf der linken Seite ein relativ klassisches Depotgeschäft. Das heißt, das beherrschen die Banken. Und auf der anderen Seite haben wir die Zulagenverwaltung. Da hat sich in den letzten 20 Jahren jetzt auch nicht so viel getan. Also außer, dass die ZFA oder der Staat vielleicht einige Formulare neu gestaltet, vielleicht neue Vorgaben macht. Also da ist ja durchaus immer irgendetwas, was da kommen kann. Das wären dann die einzigen Änderungen, die ich da erstmal sehe. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch neue Player Markt, für die ist das natürlich eine spannende Frage. Dadurch, dass die Versicherungen zum Beispiel ja auch in die Pflicht genommen sind, ein Altersvorsorgedepot in der Standardversion ja anbieten zu müssen, müssen sie sich ja auch in diese Welt hineinbegeben. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Haus bin, was eigentlich bisher noch gar keine Finanzmarkterfahrungen hat, das heißt noch gar nicht im Depotgeschäft in irgendeiner Form unterwegs war, dann ist es natürlich für mich eine Herausforderung, das Thema jetzt auch an den Start zu bringen. Und bedeutet für mich natürlich ein Stück weit Aufwand. Wenn jemand sagt, ich habe da gar nichts, möchte aber gerne an diesem Markt partizipieren, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die über die Zulagenverwaltung hinausgehen. Deshalb bedeutet, man kann ein Depotangebot bereitstellen, Onboarding-Strecken bereitstellen. Also das sind vielleicht die Aufwände, über die der ein oder andere nachdenkt, der heute noch gar nicht in diesem Markt so unterwegs ist. Und das wird vielleicht ein spannender Faktor werden.
Wir haben ja eingangs kurz darüber gesprochen, dass aus der Branche Alarmmeldungen kommen, dass es knapp werden wird zum 1. Januar. Jetzt sind wir uns natürlich einig, wer am 1. Januar dieses Produkt nicht am Start hat, wird einen Großteil des Geschäfts liegen lassen und verlieren an die, die es schon können. Also werden sich wahrscheinlich alle am Riemen reißen, es irgendwie hinbekommen. Wie weit sind denn Ihre Kunden oder Ihre Projekte schon? Ich nutze es jetzt mal, weil Detailinfos oder intime Infos abzufragen von jemandem, wenn sie schon so viele Projekten arbeiten. Hängen die alle in der Zeit oder läuft das einigermaßen on track?
Ja, ich würde sagen, tatsächlich, nehmen wir mal den Satz, es ist pari. Also es gibt viele Interessenten und auch Kunden, die sind schon auf einem guten Weg, die haben sich mit dem Thema frühzeitig beschäftigt. Die haben überlegt, was müssen wir tun? Die haben den Markt natürlich gescreent hinsichtlich, was brauche ich dafür? Was ist notwendig? Und notwendig ist eben das wesentliche Thema die Zulagenverwaltung. Natürlich sehen wir auch Player am Markt, die natürlich, weil es eben so neu ist, jetzt so in den Bereich kommen, wo man sagt, naja, jetzt wird es doch langsam Zeit, auch wenn man mal den Sommer noch mitnimmt, die berühmte Ferienzeit. Ja, also wer am 1.1. wirklich Startler sein will, sollte doch wirklich, sagen wir mal, Ende Juli, Mitte August seine Entscheidungen getroffen haben, weil ansonsten wird es doch tatsächlich schwierig werden, vollumfassend zumindest am Start zu sein. Wie ich eingangs schon mal sagte, man kann natürlich an den Start gehen und auch mit Basiskomponenten schon mal beginnen, weil wie anfangs auch erwähnt, die wesentlichen Themen sind ja erst zum Ende des Jahres, also zu Ende 27 notwendig. Das Einzige, wofür ich natürlich die Komponenten benötige, auch schon zum Start, ist, wenn Kunden Riesterwechsel machen wollen. Das bedeutet, dafür brauche ich tatsächlich dann einen Zugang zur ZFA, weil ich muss eben prüfen, wie viel Riester-Produkte hat derjenige, was muss da gemacht werden, weil, wie Sie ja wissen, jeder darf ja nur 2 Produkte haben. Das heißt, da entstehen schon ein paar Voraussetzungen, die notwendig sind, das Ganze am 1.1. fertig zu haben. Andere Dinge können auch im ersten Quartal noch erledigt werden. Also das ist durchaus möglich. Und ja, was wir auch sehen, nochmal darauf zurückzukommen, Sie haben gesagt, wer nicht am 1.1. am Start ist, verpasst den Markt. Ich habe da so 2 Sichten da drauf. Das ist so, dass es natürlich die erste Welle geben wird, die sich da drauf stürzt und sagt, okay, das will ich unbedingt machen, das will ich unbedingt haben. Was wir auch sehen, und deswegen wird es sehr, sehr spannend werden, sich das anzuschauen, ist, es wird natürlich irgendwann der Punkt kommen, wo Kunden anfangen, Produkte zu vergleichen. Also sprich, den Wettbewerb zu screenen. Warum soll ich nämlich zu A, B oder C wechseln? Das heißt, worin differenzieren sich die Themen? Und das wird auch nochmal ein sehr spannender Punkt werden, dass es durchaus diese Welle der Abwarten gibt, die einfach sagen, naja, ich gucke mir das erstmal an, was sich da am Markt für Produkte ergeben und mache dann vielleicht tatsächlich Cherry-Picking, weil ich das Gefühl habe, dass mir die Marke A, B, C vielleicht besser gefällt oder das Produkt A, B, C. Und das sollte man in seinen vor allen Dingen Marketing- und Marktproduktaktivitäten auch berücksichtigen.
Am Ende des Tages wird ja wahrscheinlich die Kostenquote in den Ausschlag geben, zumindest bei Kennern. Ob ich jetzt 0,8% bezahle oder 0,4%, macht über eine Dauer von 30, 40 Jahren ja schon einen erheblichen Unterschied. Ist es so, dass es am Ende einen Kosten- oder einen Preiswettbewerb geben wird?
Das glaube ich sehr. Also ich glaube schon, dass die gerade im Basisdepot oder Standarddepot, wie es heißt, versucht wird, natürlich die Kosten so niedrig wie möglich zu halten und dort natürlich dem Kunden Produkte anzubieten, die wahrscheinlich nicht unbedingt die 1% ausschöpfen, sondern eher in so Größenordnungen liegen, Also man hört am Markt schon sowas wie erste Angebote, die in Richtung 0,65 gehen. Also das heißt, da wird es einen hohen Wettbewerbsdruck geben. Dafür ist es aber allerdings auch wichtig, dass die Banken, Versicherungen schnell sich überlegen, was ist eigentlich die Cross-Selling-Seite? Das muss man ja auch mal so krass ansprechen, dass man einfach mal sagt, ich überlege früh, kann ich den Kunden hier binden? Kann ich ihm vielleicht darüber hinaus noch ein zweites Depot anbieten, eben auf dieser Flex-Seite? Weil es gibt ja durchaus das Thema der Steuerersparnis in den Produkten. Es gibt das Thema jüngerer Leute, die zum Beispiel das Thema Baugeld, also sprich auf eine Immobilie im Altersvorsorgedepot mit hinsparen können, weil ja die Baugeldentnahme steuerfrei ist, was ja dazu führt, dass es vielleicht auch nochmal so eine Veränderung auch im Bausparmarkt geben wird aus meiner Perspektive, weil ich einfach sage, naja, wenn ich ein junger Mensch bin, soll ich heute Bausparen oder mache ich vielleicht so ein Altersvorsorgedepot? Also auch das wird noch eine interessante Marktveränderung vielleicht geben. Also da wird, glaube ich, sehr, sehr viel Bewegung reinkommen, auch aus der Produktseite. Und auch die Versicherungen werden sich überlegen, was werde ich anbieten? Sie wollen natürlich den Abfluss von Riester 1, sagen wir mal, heute vermeiden, weil es ist natürlich Kapitalabfluss, den wir dort sehen werden. Also werde ich versuchen, diese Kunden zu binden und auch attraktive andere Produkte anzubieten. Wobei wahrscheinlich der Versicherer einen sehr hohen Marketing-Impact haben wird, weil er muss natürlich im Grunde genommen jetzt gegen das negative Image der Erstriester-Produkte anarbeiten oder dagegen steuern, um zu sagen, ich habe jetzt eine größere Chance, kann dir auch ganz andere Produkte anbieten. Und da wird es durchaus auch Kunden geben, die sagen, das finde ich auch attraktiv. Also da werden wir mal ein sehr spannendes Umfeld sehen.
Als Riester damals an den Start gebracht wurde, konnte die Finanzbranche ihr Glück ja kaum fassen. Das war ja ein Bombengeschäft, Riesengebühren, die man buchen konnte, dann auch noch größtenteils upfront. Ich zum Beispiel habe nie Cross-Selling-Initiativen erlebt von meinem Riester-Anbieter. Die waren also relativ happy damit, dass sie mich da reingezogen hatten und nach 3-4 Jahren hatten die ihren Schnitt schon richtig fett gemacht. Jetzt haben sie gesagt, es wird einen Preiswettbewerb geben, man muss an Cross-Selling denken. Das klingt jetzt nicht so, als ob dieses Mal beim Altersvorsorge-Depot wieder, sagen wir, eine Goldgräberstimmung ausbrechen wird in der Finanzbranche.
Na, was wir gerade sehen, ist ganz interessant. Als allererstes ist ja so, dass dadurch, dass die Gesetzesvorgabe oder die Idee dahinter ist, dass ja schon mal jede individuelle Person ja zum Beispiel 2 Depots haben kann, haben sie ja schon einen ganz interessanten Aspekt, wo sie ja marketingtechnisch, sagen wir mal, angreifen können. Weil wenn der sein Basisdepot eröffnet, kann ich ihm ja irgendwann sehr zeitnah sagen, er eröffnet doch noch ein zweites Depot. Zumal, wenn du eben diese steuerliche Nutzungskomponente hast. Wir sehen das durchaus als einen sehr spannenden Aspekt, sogar bei Vermögensverwaltern, die sagen, naja, auch jemand, der im höheren Segment eigentlich unterwegs ist und für den, sagen wir mal jetzt 6.840 Euro nicht nach viel klingt. Aber wenn ich davon schon 2 habe, dann bin ich bei 13.680 so ungefähr. Ich hoffe, ich habe es im Kopf gut mitgerechnet. Und wenn ich das dann quasi, sagen wir mal, über 10 Jahre betrachte, kann ich ja relativ schnell bei 138.000 Euro sein. Und das sind natürlich Komponenten, weil in diesen Depots kann ich steuerfrei handeln. Das ist ja das, was das jetzt so hochattraktiv macht. Oder ich kann, wie gesagt, steuerfrei Baugelder entnehmen. Also sprich, ich kann es ja für meine Kinder zum Beispiel auch nutzen. Also da gibt es so ganz unterschiedliche Aspekte. Und ich gebe Ihnen recht, was unsere Branche, ich war selber jahrelang ja in Banken und Versicherungen tätig, was immer wieder eine Herausforderung ist tatsächlich, über Cross-Selling-Themen nachzudenken, wesentlich stärker sich den Kunden in seinem Lifecycle mal anzuschauen, mit dem Kunden auch mal über attraktive Produkte zu sprechen. Wir wissen ja, dass viele Kunden sich immer wieder darüber beschweren, dass ihre Banken und Versicherungen sie nicht genug abholt, mit ihnen spricht, ihnen proaktiv Angebote macht. Also da zähle ich jetzt nicht einfach mal eben nur ein Newsletter zu verschicken oder mal zu sagen, naja, heute haben wir eine Kampagne, da wird das schon irgendwie funktionieren, sondern zielgerichtet mit den Kunden zu sprechen. Und dafür gibt es mittlerweile auch spannende Tools. Wir haben auch so ein Tool entwickelt, wo es einfach mal darum geht, über zum Beispiel Kontodatenanalysen auch einfach mal zu gucken, wo steht der Kunde, wie kann ich ihn supporten, kriege ich ein Dashboard, kriege ich eine Vermögensübersicht, kann ihm einfach viel mehr abholen und ihm einfach auch dabei helfen. Und das passt ja in dieser Altersvorsorgesituation ganz gut rein, dass ich relativ früh die Kunden abhole und sage, das Altersvorsorgedepot ist ja jetzt ein Baustein, es soll ja nicht nur der Baustein sein, aber ich kann jetzt eben viel früher Zielgruppen abholen, die das attraktiv machen. Friedrich Merz hat jetzt im Sommerinterview gesagt, dass man festgestellt hat, dass diese Idee, dass man das hätte schon vor 30 Jahren machen sollen, weil man hätte damit schon viel früher das Rentensystem attraktiver ausgestalten können.
Wenn man sich die geschäftliche Seite ansieht, würde ich sagen, die Versicherungen, die haben eine Menge zu verlieren. Sie haben gesagt, die Altriester-Verträge, die möglicherweise abfließen. Wer eigentlich nur zu gewinnen hat, sind ja Banken und speziell die Digitalbanken, die Neobroker, die da schon sehr stark Gas geben in dem Geschäft. Sehen Sie das auch so, dass dort eine ganz große Verschiebung anstehen könnte, der Vermögen, die in Altersvorsorgedepots früher lagen, gegenüber dem, wie sie in Zukunft liegen würden?
Ja. Also wenn man sich jetzt schon bereits die ersten Marketingaktivitäten am Markt einfach mal anschaut von den größeren Neobrokern, dann sieht man schon sehr gut, dass die sich jetzt schon sehr, sehr gut darauf einstellen. Das heißt, es gibt einige, die wir beobachten, wo man sagt, okay, die sammeln jetzt schon, versuchen jetzt schon Kunden einzusammeln, die versuchen jetzt schon, sich da zu positionieren. Und für sie ist es natürlich deswegen auch ganz attraktiv, weil sie bisher ja auch einen großen Zulauf durch einfache ETF-Sparpläne hatten. Das heißt, es ist für sie eine weitere Chance, hier Kunden einzusammeln. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass gerade die Neobroker aus Marketingaspekten durchaus den Preis niedrig halten, um einfach Kunden einzusammeln. Weil es ist halt natürlich auch ein attraktives Instrument, um auch weitere Kundengruppen einzusammeln. Bei den klassischen Banken sehe ich es so, dass natürlich jetzt so ein bisschen sich der, muss man ein bisschen so den Markt sortieren, also wer bietet was an. Da merkt man ein wenig, dass diese Welt nicht so heterogen ist, weil wenn man in die verschiedenen Lager, vor allen Dingen auch der Sparkassen oder der Genossenschaftsbanken guckt, da gibt es ja auch verschiedenste Angebote heute schon. Wer bietet im Grunde genommen welche Lösung an? Da wird es sehr spannend werden, weil wir dort natürlich die Institute eher als Vertriebskanal sehen. Also wenn wir so eine Sparkasse oder eine Genossenschaftsbank sehen, das wird ja eher ein Vertriebskanal für ihre klassischen Produktanbieter werden. Und im Bereich der Universalbanken, die werden natürlich aufgrund auch dessen mit ihren verschiedenen Fondsgesellschaften im Rücken versuchen, hier auch sehr stark das Geschäft anzugreifen. Also es wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Vertriebskampagnenzeit werden. Ich habe so eine kleine Behauptung aufgestellt, ab Oktober, November werden wir bei sämtlichen Events oder überall, wo es Werbespots gibt, werden wir wahrscheinlich eine Vielzahl von Werbespots erleben, die sich um dieses Thema drehen. Das heißt, ich glaube, das wird ein ganz heißer Herbst der AVD-Kampagne werden.
Das ist aber interessant. Das könnte ja dazu führen, dass der Markt am Ende sich sehr stark konzentriert auf die großen Häuser, die Skaleneffekte erzielen können, die ein fettes Marketingbudget haben, die schon in diesen Produktwelten drin sind, Trading, Depots und so weiter, ETF-Sparpläne. Können Sie sich vorstellen, dass am Ende in 2-3 Jahren die Altersvorsorge-Depots sich zu 70%, 80%, 90% bei 3-4 Anbietern konzentrieren werden?
Das glaube ich tatsächlich eher nicht, weil ich glaube, dass es durchaus auch sehr gute Potenziale bei Häusern gibt, die einen sehr kundennahen Vertrieb haben. Das, was wir aus Studien sehen, ist, es gibt eine Studie von KPMG, die haben zum Beispiel gesagt, sie haben es erhoben, dass 85% der Befragten eigentlich auch auf eine hybride Lösung setzen würden. Das heißt, der Mensch ist in der Beratungsfunktion auch noch gefragt. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Das heißt, hier ist auch eine gute Chance für Häuser mit einem kundennahen Vertrieb hier auch eine hohe Chance haben, in dem Geschäft mitzumischen. Das bedeutet allerdings, dass ich meine Vertriebe auch gut ausbilden muss. Da sind wir wieder bei dem Thema auch gutes Training, gutes Wissen, weil in diesem Umfeld sehen wir, wird es viele verschiedenste Fragestellungen geben und da muss ich gute Antworten haben. Und ich muss vielleicht auch bei der Einwandbehandlung, nehmen wir mal einen Versicherer, Sie sagen, ja, wenn man einen Altriester bei einem Versicherer hat und jetzt kommt mein Makler oder mein Ausschließlichkeitsvertreter und sagt, okay, möchtest du nicht jetzt ein neues Produkt abschließen, dann werde ich sehr gute Einwandbehandlungen als Vertriebler haben müssen, um den Kunden davon zu überzeugen, dass es doch diesmal ein gutes Produkt wird und am Ende da auch für ihn eine Erfolgsgeschichte dahinter entstehen kann. Also da gibt es durchaus gute Chancen. Zumal ich würde die Versicherungen an der Stelle jetzt nicht wirklich abschreiben, weil es gibt ja noch eine Komponente, wo der Versicherer im Vorteil ist, weil die Versicherungsprodukte haben eben eine Garantie. Das Thema der Garantie können Sie anbieten und auch das Thema Ablauf ist bei Ihnen einfacher aufgrund des Versicherungsrahmens um das Produkt. Das ist noch eine Fragestellung, die natürlich bei den Banken noch sehr offen ist. Dadurch, dass es ja an den Altersvorsorgedepots keine Garantie gibt und es gibt ja jetzt auch noch keine Ablaufmechanik in der Auszahlphase. Das sind noch Punkte, die offen sind und die wahrscheinlich in den Häusern noch diskutiert werden müssen, wie man das dann eigentlich in der Zukunft abbilden möchte. Möglichkeiten sind an den Stellen, wie sage ich immer, im Bänkeschulungsumfeld vielleicht zu suchen, indem ich mir vielleicht Kombiprodukte in der Zukunft überlege, wo ich sage, es gibt vielleicht einen Versicherungsmantel um einem Depot. In UK gibt es da schon solche Produkte. Vielleicht ist es auch ein attraktiver Markt irgendwann jetzt in Deutschland, dass man sich auch noch solche Gedanken macht. Also der Markt wird sich, glaube ich, über die nächsten Jahre auch sortieren. Ich würde auch sagen, es kann auch durchaus sein, dass es für Späteinsteiger in den Markt auch noch durchaus Potenzial gibt. Also es sind ja jetzt aktuell um die 16 Millionen Riester-Verträge, die ja dort sind. Das heißt, da ist ja die Annahme, dass ein Teil davon quasi umgedeckt wird. Es gibt ungefähr, laut Hochrechnung, ungefähr Potenzial von 10 Millionen. Davon geht man aus. Also Menschen, die heute noch gar nicht so wirklich in der Altersvorsorge unterwegs sind. Das heißt, wenn wir es mal hochrechnen, reden wir über 26 Millionen. Und das theoretisch mal 2 Produkte. Also da ist schon ordentlich Volumen und ordentlich Potenzial hinter, wenn ich da die richtigen Dinge in Gang setze.
Aber was die Versicherer ja zwingend brauchen, ist ein attraktives Produkt, also speziell das Flexi-Produkt, nicht das statische Standarddepot, sondern das, was sie anbieten, zu guten Preisen, mit einer guten Story, die sich auch verkaufen lässt. Wo bekommen die Versicherer diese Flexi-Produkte denn her, wenn sie bis jetzt noch nicht im Fondsmanagement, im Investmentmanagement tätig sind?
Ja, es ist eine große Chance für Kooperation, für Bankassurance-Kooperation als Beispiel. Also es kann durchaus sein, dass man hier da durchaus interessante zukünftige Allianzen zwischen Bank und Versicherung sieht. Das gibt's ja heute auch schon. Ich meine, wenn wir uns die Lebenssparte angucken, wenn ich den meisten Versicherungshäusern zuhöre, ich bin ja in unserem Haus auch zuständig für Bankassurance und spreche mit vielen, dann höre ich auch immer wieder, naja, Bankassurance war ja in der Vergangenheit schon eine Erfolgsgeschichte, weil eben ein Gros der Lebensversicherung auch über den Kanal Bank verkauft wurde. So, und jetzt ist natürlich vielleicht auch die Zeit, mal in diese Versicherungskooperation zu schauen. Wir kennen ja am Markt große Verbindungen, wo man einfach sagt, okay, vielleicht findet sich ja hier jetzt auch der Weg anders herum, dass man eben sagt, okay, die Bank kann auch durchaus im Kanal Versicherung plötzlich zu Hause finden, indem es dort eben Wertpapierdepots in allen verschiedenen Varianten anbieten kann.
Das sind ein paar interessante Thesen, die Sie uns heute mitgebracht haben. Ich nehme mal zum Beispiel mit, das ist noch längst nicht ausgemacht, dass die Neobroker dieses Feld dominieren werden. Sie werden eine starke Rolle spielen, sie werden viel Gas geben. Aber für Banken und Versicherungen ist da noch einiges möglich, vor allem über Kooperationen. Sie sind auch relativ optimistisch, dass die technische Seite gecovert werden kann, trotz aller Komplexitäten, aber ist auch nicht sowas Neues. Und sie glauben, dass es langfristig auch ein Geschäft werden kann, viel mehr Kapital in diese Produkte reinzubekommen, als es jetzt ist. Jetzt hätte ich zum Schluss noch 2 kurze Fragen an Sie, mit der Bitte, sie ganz kurz zu beantworten, damit wir nochmal so eine Punchline mitnehmen. Und die erste Frage von mir lautet, werden die meisten Anbieter ab dem 1.1. dazu in der Lage sein, Altersvorsorgedepots anzubieten? Was glauben Sie?
Völlig kurz und knackig, ja, das glaube ich.
Und die zweite Frage, was wird am Ende maßgeblich darüber entscheiden, welche Player im Geschäft mit den Altersvorsorgedepots am erfolgreichsten sein werden?
Ich glaube, dass die mit der besten Kundenzentrierung und mit dem besten Support rund um den Kunden da erfolgreich sein werden und tatsächlich die es schaffen, den Preis einigermaßen attraktiv zu gestalten.
Das waren sehr interessante Einblicke. Herr Kusmanow, ich danke Ihnen für die Zeit, für das Gespräch in unserem Podcast. Ich bin mir sicher, wir werden hier nicht zum letzten Mal über das Altersvorsorgedepot gesprochen oder geschrieben haben. Schön, dass Sie die Zeit für diesen Podcast genommen haben.
Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Hitschick, und freue mich dann auf die Ausstrahlung.
Und natürlich danke auch Ihnen allen da draußen, die zugehört und uns Ihr Interesse geschenkt haben. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei Deep Banking.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Deep Banking, dem Spezialisten-Podcast von Finanzszene.de. Wir bedanken uns herzlich bei Elida Atelier Hamburg für das Coverdesign. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. In den Shownotes finden Sie die Kontaktmöglichkeiten mit uns. In diesem Sinne, vielen Dank.